Prost, die Herren.
Prost, die Herren.
Willkommen bei den Biertauchern. Eier anstatt Prost, Eiweiweiß, sage ich. Ja, diesmal mit dem Gregor.
Folge 156, oder? Stimmt, ja. Also mit Gregor, genau. Mit Johnny.
Und mit dem Horst.
Yep. Wir schreiben den 12. Mai 2014.
Und wir befinden uns im alten AKH und zwar, weil es draußen so windig ist, haben wir uns in das Uni-Gebäude geflüchtet, im Hof 2.
Ja, das ist gut. Und das Ganze findet statt, wie immer, mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
Prost, Jörg. So. Ja, und wir haben frisch aus Berlin den Gregor.
Yep.
Ganz erholt schaut er aus, freudestrahlend.
Erholt.
Er schwebt 2 Zentimeter über dem Fußboden. Ich habe genau hingeguckt.
Ja, okay. Also mit dem erholt kann ich gleich mal relativieren. Noch ein bisschen übernachtig von meinen Eskapaden in Berlin. Aber ja, lustig war's. Also ich habe mir.
Du warst Republika.
Also ich war Berlin und dann am Ende noch am Nürnberg. Und von Berlin werde ich ein bisschen was berichten. Ich war im Vorfeld, vor der Republika ja schon dort, habe mir eine Ausstellung angeschaut vom chinesischen Künstler Ai Weiwei. Dann werde ich berichten eben von der Republika 14. Und vielleicht über Nürnberg und was mir noch so aufgefallen ist.
Nürnberg war Spielzeugmesse oder was?
Nein, es ist keine Spielzeugmesse. Ich war im Playmobil-Land eh schon wie letztes Jahr.
Genau, erklären, erzählen.
Ja, Johnny. Ich habe mein Handy wiederbelebt. Ich habe nämlich, kann erzählen, wie ich es geschafft habe, das Akku zu tauschen, obwohl man es ja eigentlich nicht, also so sehr fix verbaut ist.
Der untauschbare Akku getauscht.
Und ich habe mich ein bisschen wieder in der Bitcoin-Welt herumgetrieben und mit der Mycelium-App gespielt und genau, über Paper-Wallets kann ich auch kurz was erzählen. Da habe ich Ihnen Horst schon was Nettes gezeigt.
Ja, ich spiele ein bisschen zu viel Faster Than Light, ein kleines Steam-Spiel, aber ich war auch brav am Linux-Tag und habe dort Interviews gemacht, die aber ein bisschen zu groß geraten sind, aber ich kann sie kurz mündlich zusammenfassen.
Schön, schön. Dann starte ich vielleicht gleich mal, vielleicht nicht mit dem großen Republika-Blog, sondern mit dem Ai Weiwei und meinen Beobachtungen. Ja,
ja. Also das war auch Berlin, Ai Weiwei.
Ja genau, Ai Weiwei okay, ja. Hat ausgestellt oder stellt noch immer aus in Berlin im Markus Gropius-Bau. Die Ausstellung sagen, heißt also Evidence, ist ein chinesischer Künstler.
Regimekritisch, steht unter Hausarrest, hat eine eigene Geheimdienstabteilung in China, die ihn Tag und Nacht beobachtet.
Richtig, richtig. Und damit setzt sich die Ausstellung auch hauptthematisch auseinander. Da wurde ja, glaube ich, 2011 für 80 Tage eingesperrt, isolationshaft, kein Kontakt zur Außenwelt und während dieser Zeit wurde er, habe ich gelesen, über 50 Verhören ausgesetzt.
Und Sie haben natürlich auch ein riesiges Steuerverfahren angehängt dann, ne?
Ja, ja, richtig. Das war dann die offizielle Begründung, dass die Steuerverfahrensgründe. Und ja, der Ai Weiwei ist ein bildender Künstler, macht sehr viel Konzeptkunst. Und wenn man gleich reingekommen ist in diesen Ausstellungen, war es sehr beeindruckend, hat er 6000 Hocker, traditionelle chinesische Hocker aus Bauernstuben aufgestellt gehabt, nebeneinander eine riesengroße Fläche.
Die also sind aus
gefühlte
Holz,
wie ein Fußballfeld war, aber sicher klein. Die sind aus Holz, ja.
Und sind das so wie bei uns so dreibeinig? Hocker? So,
auf den ersten Blick ja, ja? Eigentlich denkt man sicher mehr von gleichartigen Hockern, okay. Wenn man aber genau hinschaut an den Rändern, waren die alle eigentlich individuell immer, haben sie sich andere Patente ausgedacht, wie diese drei Beine miteinander verbunden sind und so, also eigentlich auch sehr unterschiedlich. Also das war, also es ging ja nicht nur um seine Verhaftung, das war so um die Modernisierungspolitik Chinas irgendwie zu symbolisieren. Da hat es ja einen ziemlich starken politischen Rasch gegeben, auch diese Flutung von Gebieten und so, wo sehr viel an bäuerlichen Kultur eigentlich ratzfatz von der Regierung dann ausgelöscht wurde. Und ja, mir gefällt die Ai Weiwei Kunst sehr gut, weil sie ist jetzt nicht so hyper abstrakt, dass man sich irgendwie jetzt in jedes Ding irgendwie stundenlang reindenken muss. Es war jedes Schriftstück eigentlich mit so, ich weiß nicht, 5, 6 Sätzen abgehandelt und es sind eigentlich immer recht taffe politische oder kulturelle Anmerkungen, die er macht.
Und wie zum Beispiel hat es auch ohne Begleittext zum Teil oder eher schwer?
Das wird dann halt relativ schwierig. Zum Beispiel hat er 6 Ming-Vasen, Originale, ausgestellt, die er mit Autolack überzogen hat, mit Metallisier Autolack.
Ist das nicht sehr böse?
Eigentlich schon, ja. War aber als Kritik zu verstehen, halt der Autoindustrie, die ja in China sehr stark vertreten ist und Er hat auch nachgebildet beispielsweise die Zelle, in der er eingesperrt war. Mhm. Und das hat man halt gesehen, konnte man reingehen und war alles mit Schaumstoff, damit er eben sich nicht verletzen kann, irgendwie ausgekleidet. Und hat auch diese Zeit verarbeitet. Beispielsweise hat er nichts gehabt, um seine Kleidung aufzuhängen, hat, konnte es aber mit seinen Wachen verhandeln, dass er Kleiderbügel bekommt. Mhm. Diese Kleiderbügel hat er dann auch dort ausgestellt und dann noch verewigt, indem er sie in Chrom nachgebaut hat und dann dort nochmal ausgestellt hat. Und das kann man überall vielleicht, also generell ist mir, habe ich den Eindruck entstanden, dieses Festhalten von Vergänglichen, das ist halt stark beim IWW vertreten. Jetzt beispielsweise so Alltagsartikel, die industriell gefertigt werden, wie zum Beispiel so Schminkzeug, hat er in Marmor in Feinstarbeit rausgearbeitet, dass sie eigentlich den echten Originalen zum Verwechseln ähnlich schauen. Oder um zu verarbeiten, es gab ein großes Erdbeben in China, wo eine ganze Schule eingestürzt ist, also über 5000 Schüler gestorben sind. Und da hat er eben auch ein Kunstprojekt, um die Erinnerung am Leben zu erhalten, indem er da die Stahlträger eingesammelt hat und dann weiterverarbeitet hat. Die hat man dann dort aufgelegt gesehen. Was man nicht gesehen hat, was aber auch ein Projekt war, dass er diese Stahlträger dann teilweise wieder in ihre Ursprungsform gebracht hat, also wieder ganz gerade von diesem verbogenen Zustand. Ja, und alles in allem, ja. Also man kann eine Grundsatzdiskussion führen, wie sinnvoll bildende Kunst und generell, aber man muss sagen, es hatte die richtige Länge, man ist reingekommen, man hat sich damit beschäftigt, aber war nicht überbeansprucht, weil es war jetzt eine Ebene, da ist man durchgegangen, war ungefähr eine Stunde gut beschäftigt und überall war ein Text vorhanden, der so ein bisschen das Leben von Ai Weiwei beschreibt und auch die Ausstellungsstücke, aber jetzt nicht so hochabstrakt, dass man jetzt da wirklich die Schwarzrandbrille braucht und dann richtig reinschaut und eigentlich nichts kapiert. Also das fand ich einfach gut. Ja, war eine gute, gelungene Ausstellung. Ja. Noch was Kulturelles, ganz anderes kann ich noch anfügen, bevor wir losstarten. Ich habe ein bisschen die Mate-Szene beobachtet in Berlin.
Die trinken alle Mate.
Naja, natürlich, das kommt ja eigentlich aus. Also ja, Berlin war ein großer, es kommt nicht aus Berlin, aber Berlin war so einer der großen Vorreiter. Mhm. Und ich habe gesehen, dass sich die Szene jetzt so mittlerweile schon ziemlich ausdifferenziert hat. Es gibt eine eigene Mate-Szene. Ja. Also ich habe ja immer schon geahnt, es gibt ja so ein, zwei Produkte, hat es ja immer schon gegeben, die LED-Mate beispielsweise, die es auch im Metalab gibt.
Mate-Mate?
Lead-Mate. Gab es schon. Das ist auch eine andere Mate-Marke einfach.
Und Mate ist prinzipiell so ein Kaffee-ähnliches?
Ja, es geht immer um Limonaden mit wenig Zucker, hohem Koffeingehalt, basierend auf diesem Mate-Tee. Also immer ein Eistee-Getränk.
Also das ist spurenmäßig besser, als gesünder als ein Red Bull, weil dann weniger Zucker drin ist, oder kann man das nicht sagen?
Es ist alles schwierig, wenn du auf eine Aussage versteift, also wird es wahrscheinlich jemand.
Man muss das mögen, dann
machen. Ja, also Mate ist auf jeden Fall was, warum ich es gerne mag und wahrscheinlich auch viele andere. Es ist halt nicht so big süß, wie wenn du deinen Coca-Cola reinstellst und es hält gut wach. Was mehr... weiß ich nicht, sage ich auch nicht.
Oder wenn Kaffee nicht mehr hilft.
Ja, genau, dann kann man sich. Ja, von der Mate selber ist witzigerweise ist mir aufgefallen, die haben jetzt eine neue Sorte rausgebracht, nämlich mit Granatapfel. Und das dürfte Mode sein, weil eine andere Mate, die ich entdeckt habe, die Ultimate, die Ultimate, hat sich auch auf diesen Trend gesetzt und bringt auch einen Granatapfel-Flavor raus. Und was ich auf der Konferenz gerne getrunken habe, das war schon letztes Jahr, meine Lieblingsmate eigentlich, nennt sich Flora Power. Und schmeckt eigentlich auch so wie die Loscher Mate, aber so ein bisschen so ein blumiges Bouquet. Und es hat
zwar Übersetzung gemacht.
Ja, genau. Ich kann es nicht auseinanderhalten, aber ich habe auf jeden Fall literweise.
Mate blind verkostet.
Ja, literweise in mich reingeschüttet. Ja, und die letzte Mate, die mir noch aufgefallen ist und hängen geblieben ist, es gab noch viele. Also im Kaiser, in diesem so einem Supermarkt, hat es auch die Mio Mio Mate gegeben und diverse Energy Drinks, die auch auf jetzt Mate-Tee passiert haben, also die dann sich schon ein bisschen weit entfernen vom Genre. Oh ja, und die letzte Mate, die mir aufgefallen hat, ist über die Gecko Mate. Und die Gecko-Mate auch eine weitere, die dann so eher ins Karamellige geht. Auch süßer und nicht so schön einfach wie die klassische Loscher-Mate. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein fruchtbarer Boden, war eh klar, aber jetzt mittlerweile Gedeiht. Ja, es gedeiht. Nicht mehr der Platzhirsch.
Wo bekommt man in Österreich eigentlich Mate? Weil ich habe es immer noch sehr selten gesehen, eigentlich. Außer im Metalab, also wenn man die kauft, sehen wir auch nicht.
Ja, es gibt sie immer, also im 6. 7. Bezirk sieht man es immer wieder bei den Kneipen, das ist dort.
Genau,
da. Du kaufen kannst das im U3-Mark, U6. Dort gibt es das immer im Kühlregal, da kann man es sich rausnehmen. Mhm. Und ein größerer Vertrieb von Club Mate befindet sich in der Otto-Bauer-Gasse in der unteren Hefe. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer. Da muss man sich nur die Öffnungszeiten anschauen. Also die nennen sich Juice Brothers und die sind jetzt nicht so ein Einzelhandel eigentlich. Da ist es billiger, wenn man es dort kistenweise abnimmt, aber wenn man wirklich einen Notstand leidet, kann man dort sicherlich vorbeischauen und sich ein paar Mate einkaufen.
Ein paar Kisten Mate einkaufen.
Ein paar Kisten Mate. Und dann weiter verchecken.
Die nächsten zwei Nächte.
Coole Sache. Jo, so viel Teil 1.
Jo.
Linux-Tag warst du?
Oder? Linux-Tag war ich leider nicht. Also das ist mir irgendwie, ich muss gestehen, zu meiner Peinlichkeit irgendwie an meinem Terminkalender vorbeigeflutscht. Ja. Aber du warst es. Ich hoffe, dass du einiges erzählen kannst.
Okay. Ja. Ich kann ein bisschen erzählen. Er war 3 Tage, Donnerstag bis Samstag. Mhm. Und ich war bei der Keynote sogar dabei, also bei der Öffnungsansprache waren ca. 100 Leute im Saal. Für einen Donnerstagvormittag ist das eigentlich nicht so schlecht in Wien. Und er war, wie jetzt auch schon die letzten 2 oder 3 Jahre, im FH Technikum Wien im 20. Bezirk. Mhm. Und das ist relativ schön, weil jetzt war er schon sozusagen mehrmals hintereinander am selben Ort, was ja früher nicht so war. Und dadurch spielt sich's langsam ein bisschen ein. Also ich habe beobachtet, dass einige Studiengangsleiter haben dann gemerkt, da werden mit Kamera und Scheinwerfer und so Interviews gemacht und dann wollten sie halt auch ein Statement abgeben.
Okay,
und so.
Also das wäre verzahnt, sehr schön.
Es sind Ansätze da, dass sich das jetzt langsam verzahnt. Was ich noch nicht gesehen habe, war, dass jetzt wirklich die Studierenden von der FH da großflächig auftreten. An denen geht das eher vorbei. Also außer die jetzt sowieso involviert war in einem Projekt, aber ich nehme an, wenn sie ein paar Jahre jetzt am selben Standort ist, dann könnte sich langsam was ergeben, dass auch sozusagen das bei den Leuten vor Ort ankommt.
Ja.
Und nicht so wie ein UFO sozusagen einfach nur die Location benutzt.
Zu dem Thema habe ich auch noch was anzumerken. Ja, prinzipiell ist ja die Location, also ich habe es jetzt angenehm empfohlen, weil die Infrastruktur für die Talks einfach sehr gut ist.
Ja klar, es gibt genug Säle und das ist jetzt ein neues Gebäude im FH-Technikum. Mhm. Letztes Jahr war es auch schon dort, die haben ja stark ausgebaut und das ist schön, also man geht beim Haupteingang rein, dann sind gleich diese Monitore, sogar kleine Infotheke und dann ist sozusagen das ganze Erdgeschoss mit 2 Hörsälen, gehört dann nur dem Linux-Tag und im 2. Stock auch noch einmal ein 3. Saal dazu und es gibt auch Räume für die Prüfungen. Also du hast alles beieinander und es ist nicht verstreut. Also ich hoffe, es bleibt langfristig in der FH-Technikum und spielt sich dort auch ein, dass sozusagen die örtlichen Schüler und Studierenden auch andocken da.
Jetzt kommt meine ungeliebte Frage, wie immer. Welche Vorträge hast du dir angeschaut und hattest du einen Lieblingsvortrag?
Ja, also ich habe, glaube ich, meines Wissens 3 oder 4 Vorträge angeschaut, was für mich recht viel ist, weil normal gehe ich ja nur auf den Tischen herum und plaudere und habe so viel zu tun. Ja, und also leider ist mir meine Persönlichkeit dazwischen gekommen, also immer kaum, dass ich dann auf einem Vortrag war, war ich dann meistens auch der Einzige, der Fragen gestellt hat und hat nachher mit dem Vortrag geplaudert und hat dann gefragt, ja, kann ich ein Interview machen? Eine Stunde mit dem geredet. Also diese Interviews werde ich wahrscheinlich nicht online stellen oder wenn verlinke ich es von den Shownotes, falls ich dazu komme. Aber es waren dann einfach Plaudereien, dass ich sehr lang geplaudert habe, in der Absicht daraus dann einen Artikel zu machen. Also es ist nicht so flüssig zum Anhören. Ne? Aber ja, recht gute Sachen. Was ich gemacht habe, ich habe geredet mit dem Infrastrukturleiter vom FH Technikum, der dort für die IT-Infrastruktur zuständig ist und halt den gefragt über Linux-Einsatz und der hat interessante Sachen erzählt. Zum Beispiel hat er Raspberries für die Monitore, wie heißen die, also Info-Terminals, dass du einfach so einen Monitor siehst, der zum Beispiel den Stundenplan oder den Gebäudeplan einblendet. Und da steckt hinter jedem jetzt ein Raspberry, war sehr stolz drauf. Und
das sind ja oft eigene Rechner, die dort so, früher waren so kleinere Atomrechner, genau, so Dinge, ja. Und Raspberry sind noch kleiner, noch stumpfer.
Da hat er Raspberry drin, war sehr cool. Und hat halt erzählt über Linux-Akzeptanz, Linux-Einsatz und vor allem spezielle Open-Source-Software zur Verwaltung von Fachhochschulen und Schulen. Da gründen sie auch gerade einen Verein. Und es laufen sehr interessante Dinge. Dann das andere, was ich gehört habe, war Die Sau ist schlau. Da ging es um Tierversuche, waren witzigerweise Biologinnen dann im Saal, ungewohnt für die FH Technikum. Und da war einer, der hat für die Veterinäruni, glaube ich, macht da so, wie soll ich jetzt sagen, Touch-Displays oder eben Computer, mit denen Biologen dann Tierversuche machen können, unter anderem auch mit Schweinen, also wo die Schweine mit der Nase, mit dem Rüssel touchen sie sozusagen eine Glasplatte und bekommen dann Futter. Und da kann man halt Lernexperimente machen, ob sie den Unterschied zwischen waagrecht und senkrecht erkennen oder alles Mögliche halt. Ja, also und eben nicht nur Schweine, sondern auch Keas, das sind neuseeländische Papageien und andere Sachen. Das war sehr interessant.
Dass da User-Interfaces für Tiere gebaut.
User-Interfaces für Tiere, ja. Und die meisten beklatschte Aussage war dann, ja, es muss halt so sein, dass es ein Biologe bedienen kann.
Dann kann es auch die Sau.
Und ja. Und dann ein Vortrag war über ein Spiel, nämlich das war Zero AD.
Okay.
Also 0AD geschrieben, ja. Anno Domini. Und das ist ein Echtzeit-Strategiespiel, komplett frei, auch Artwork und alles frei lizenziert. Und da war ein Entwickler aus Holland da und einer aus Österreich. Die haben über ihr Projekt geredet, das war sehr interessant.
Hast du es schon gekannt? Hast du schon mal
gespielt? Ich habe es einmal angespielt gehabt, aber das war 2 oder 3 Jahre her. Und seitdem hat sich halt viel weiterentwickelt und haben Screenshots gezeigt und kleine Filme. Und da habe ich nachher auch mit denen geplaudert. Das war recht nett. Ja. Und ja, das Spiel ist ein bisschen Age of Empires mäßig.
Also
du baust Rohstoffe ab und ja, Spiel. Und hast ein um Christi Geburtssetting, also so mit Schwertkämpfern und Speerkämpfern und so, und musst deine Einheiten halt aufbauen und forschen und dann einsetzen gegen den Gegner oder Mitspieler.
Also alles in allem hast du Dings aber positiv gebracht.
Ja, also ich muss sagen, dafür, dass ich sonst über den Wiener Linux-Tag eher sehr nörgel, ne? Speziell im Vergleich mit dem Grazer, war es diesmal nicht so schlecht. Ja.
Super.
Ich kann dann mehr über die Interviews erzählen, aber machen wir weiter. Johnny.
Ja, nachdem ich ja nicht so viel erlebt habe, ich habe das Wochenende damit verbracht und habe bei meinem alten Nexus 4, das ist doch schon aus 2012.
Das ist jetzt schon alt, lass dich bloß nicht programmieren.
Stimmt. Nein, das ist recht total. Also ich hätte mir das Einzige, was mich gestört, war, dass das Akku schon langsam schwächer wurde und gibt es sehr intensive Verbindung.
Wirklich, ja.
Das ist doch schon, ja, nicht ganz, also 1,5 Jahre circa. Und nachdem ich kurz gegoogelt habe und gesehen habe, dass es scheinbar nicht so schwer ist, prinzipiell habe ich das damals mein größtes Manko, also das größte Manko des Gerätes, was am meisten dagegen gesprochen hat, war eben, dass es nicht einfach das Akku zu tauschen ist.
Genau.
Bei meinen Vorgängergeräten hatte ich also für tagsüber zum Austauschen immer einen Ersatzakku dabei, falls es mir ausgeht. Jetzt habe ich so ein externes Akku-Pack für den Notfall, wenn ich länger unterwegs bin. Und aber nachdem das angeblich nicht zu schwer ging und ich dann geschaut habe, Originalakkus kosten 16 Euro, habe ich mir dann eins bestellt und habe jetzt am verregneten Sonntag damit rumgespielt.
Wie bringt man das Ding auf?
Ja, das ist wirklich leicht zu öffnen, dass unten einfach 2 Torx-Schraubendreher hat. Das Schwierigste war, so einen Torx aufzutreiben. So ein T5, glaube ich, war das.
Sind die dabei bei diesen Uhrmacher-Schraubzieher?
Ja, genau. Aber ich hatte halt keine. So muss man halt ausborgen im Freundeskreis oder schauen. Aber sonst ging es wirklich einfach. Und dann mit einem kleinen Plastikteil oder Gitarrenplektrum einfach rundherum so aufgefahren. Also geht wirklich leicht.
Ja. Das Einzige, was ein bisschen schwer war. Ohne Zerbrechungsgefahr. Also.
Nein, das ist wirklich, also das Ding ist relativ elastisch. Die Rückseite, also es ist nicht so ein brüchiges Plastik. Das Einzige, was lästig war, ist, dass das Akku geklebt ist an der Rückseite und das habe ich dann mit dem Plastik drum halt so rausgespachtelt, Stück für Stück, ohne dass irgendwas zerbricht darunter. Das war wohl ein bisschen so der Moment, wo ich dachte, jetzt bricht hier irgendwas Mainboard ab oder so. Aber das ging auch relativ leicht, weil das Akku ist in so einer Art Alufoliehülle eingepackt und die habe ich dann runtergerissen, halt. Also es hat sich dabei zerstört, aber. Das neue rein, anstecken und zu machen, fertig.
Und ist der neue jetzt auch angeklebt oder ist der einfach jetzt so
drin? Nein, also der ist eh durch Druck so drinnen, dass du das nicht bewegen kann und ein bisschen klebrig war es eh noch, dass er sich, man hört nichts
mehr. Die nächsten Auswechslungen werden auf jeden Fall noch einfacher werden.
Aber vor allem eben, weil, wie du sagst, ich könnte mir auch ein Nexus 5 kaufen. Und wenn ich mir es lang genug anschaue, dann will ich es auch haben. Ja, weil es ist toll und so schön und, aber wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt, das Gerät ist jetzt, also vorher hatte ich auch schon Geräte, die alt waren und die da wirklich schon benutzbar langsam waren mit neueren Versionen, aber da läuft jetzt ein ganz aktuellstes Android drauf, das Ding ist schnell.
Ja.
Ich habe Dann EPC ja ein Android-Update auch gemacht, also sehr anscheinend hat den neuesten Nightware abgedatet.
Stimmt, du hast ja nie die Original-Firmware wirklich.
Genau, ich habe ja seit Tag 1 sehr anscheinend drauf.
Sehr das gut.
Eben weil es ja mit dem Nexus so schön einfach geht. Und auch so fehlerfrei. Also ich habe bis jetzt eigentlich fast nie, in letzter Zeit schon lange nicht mehr irgendwelche Probleme oder Bugs mit sehr anscheinend gehabt. Das Ding läuft rock solid, wie man es halt von Hersteller gewohnt ist.
Bist du in diesem Release-Zyklus, wo es mehr Updates gibt?
Also es gibt täglich ein Nightly. Aber ich installiere es halt nur alle paar Monate, wenn ich ein gewisses Feature vermisse oder was gelesen habe und gehört habe. Ich bin jetzt raus aus dem
also ein Tag. Du bist ein Anlass-Updater dann,
wenn es was gibt. Ich hatte jetzt lange Zeit auch immer selber kompiliert. Da habe ich halt immer alle paar Wochen mal was gesehen habe und war durchgeschaut. Das mache ich jetzt aber eben mehr aus Interesse, wenn ich mir damals, was kannst du nicht, habe ich mit dem SMS, mit der stillen SMS herum experimentiert und das ging ja nur, indem ich den Code ausgeändert habe. Und jetzt soll da irgendwann den Hauptsache der Source-Tree rumliegen, die zig Gigabyte. Ich glaube, es ist größer als die Blockchain. Und ja, aber geht ja ganz einfach. Man kann es ja direkt aus dem Menü heraus updaten, herunterladen. Und
ja, das haben sie echt gefixt, dass es auch wirklich wichtig ist, dass man im Update-Prozess das vereinfacht hat.
Also, kann man sagen, mit wenig Aufwand fühlt es sich an. Also, es sind ein paar neue Features wieder drauf, weil ich so lange nichts updated habe. Mhm. Mit neuen Akku hält es auch wieder gut lange. Fühlt sich an wie ein neues Gerät und ich habe nicht wieder ein Stück gelenkt.
Ja. Das passiert doch auf dem neuesten Android, das jetzige
COP. Ja, genau, das ist 442. Das ist ganz aktuell. Super. Das ist wirklich von.
Na bitte, das sind ja gute News für alle Nexus 4-Besitzer auch, dass die Batterie halbwegs ohne kaputt machen tauschbar ist.
Und ich dachte aber so oft, dass man diese Original-Akkus, die man sich irgendwo online bestellt, dann halt doch irgendwie nachbar sind. Das hat sehr original ausgesehen. Obwohl es gibt ja wirklich, der Aufdruck identisch war, es war wirklich so, die Seriennummer hat gleich begonnen und so und war auch in derselben Art gedruckt und so Dinge. Also es hat scheinbar wirklich um 15 Euro und ich glaube 2 Euro Versand. Also wirklich gar nichts.
Ja. Ja. Ich habe noch einen Vortrag, den ich verschwiegen habe von Wiener Linux-Tag.
Topfrei.
Und zwar von Florian Schirk, der macht gerade Dissertation auf der WU Wien und der hat berichtet über Linux in Indien. Und zwar, da hat er eine Studienreise gemacht sozusagen und sein Diplomarbeitsthema über Indien geschrieben, also Open Source Einsatz in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und davon hat er ein bisschen erzählt und dann habe ich nachher mit ihm auch ein langes Interview gemacht zum Thema. Da ging's, also das Thema ist, dann hat bei Linux angefangen, aber es ging dann eher darum, warum man überhaupt Entwicklungshilfe machen sollte oder sich für andere Länder interessieren sollte. Und da hat er unter anderem geredet vom indischen Bundesstaat Kerala, glaube ich heißt der, also links unten ist der, also südwestlich. Und die haben für Indien besonders halt eine relativ hohe Alphabetisierungsrate. Und also möglicherweise gibt es einen Zusammenhang, sie haben auch sehr lange, dass die Kommunisten an der Regierung beteiligt sind. Die haben darauf Wert gelegt. Und da ist was passiert, das ist ja alles schon ein paar Jahre her, dass also es gab so einen IT-Schub, Computer in die Schulen und so. Und dann hat Microsoft angefangen, Lehrer zu verklagen, weil sie halt raubkopierte Microsoft-Software in den Schulen verwenden. Mhm. Weil halt die meiste Software dort raubkopiert ist, weil die relativen Kosten einer Software, also wenn man es in Monatsgehälter umrechnet, enorm hoch sind für indischen Durchschnittsverdiener. Und was dann passiert ist, ist interessant, es hat dort eine recht gut organisierte Lehrergewerkschaft gegeben. Die hat sich dann massiv dagegen gewehrt, also dass einzelne Lehrer verklagt werden. Und hat dann den Bundesstaat dazu gebracht, also Open Source zu verwenden. Dadurch war das dann kein Top-Down-Initiative, also dass irgendein Minister sagt, ihr verwendet jetzt Open Source, sondern das ist dann sozusagen von eher unten von der Lehrergewerkschaft gekommen, die eigentlich damit gegen diese Klagen gegen Lehrer vorgehen wollten. Und dadurch hat sich relativ viel getan, also wird viel Open Source im Education-Bereich eingesetzt. Ja. Und ein anderes interessantes Projekt, hat aber leider kein Update gehabt, das hat nur erzählen können, wie es angefangen hat, war, dass eben der Bundesstaat beschlossen hat, sie wollen, dass Internet in jedes Dorf kommt, dass auch die hintersten Bergdörfer Internetanbindung haben. Und das Modell dazu ist, dass in jedem Dorf ein Kioskbetreiber sozusagen ernannt wird. Und das ist als Businessmodell gedacht, der soll damit auch Geld verdienen. Und der betreibt dann ein Internetkiosk. Und da ist es damit auch so, dass aus jeder Familie soll einer Computer alphabetisiert werden, damit sozusagen jede Familie einen hat, der dann das, am Computer irgendwas machen kann. Ja, genau. Und es ging dann auch ein bisschen um, ja, also dass Microsoft zum Beispiel nur in die größte Sprache Hindi übersetzt hat, also in Indien sehr viele verschiedene Sprachen gibt, nicht englische. Mhm. Und halt ein Vorteil von Open Source ist, dass du halt dann auch die Möglichkeit hast, in diese eher kleinen Sprachen zu übersetzen, die für einen Softwarekonzern jetzt nicht so ein Markt sind. Mhm. Also für den Education-Bereich oder auch ja, für die allgemeine Bevölkerung sehr wichtig ist, dass die Software in ihrer Sprache auch benutzen kann.
Das ist erfreuliche Entwicklungen alles im Allem, wenn man so sieht. Ich meine, hat erst mal über Verklagen funktionieren.
Ja.
Begonnen. Das ist leider die negative Seite von dem, aber ja.
Ja, ich hoffe, ich schaffe es. Ich habe ein langes Interview mit ihm geführt. Ich hoffe, ich schaffe es, einen längeren Artikel darüber zu schreiben. Dann möchte ich das alles noch zusammenfassen. Aber es war für mich sehr, wie soll ich sagen, ein sehr ergiebiges Gespräch.
Mhm. Sehr schön. Ja, das hat es auch. Also ein Thementrack auf der Republika gab es auch über Global Information Gathering. Und das war Thematik Informationstechnologie trifft Entwicklungsländer und Politik. Da habe ich mir allerdings nur einen Vortrag angeschaut und da war leider ein nicht so toll. Also ich beginne jetzt mal mit meinem Republika-Blog.
Erzähl mal von Republika, wie funktioniert das? Man geht hin?
Man geht hin, das findet statt in der Station oder Station, das ist U-Bahn-Station, Bahngleisdreieck U1 und man steigt aus der U-Bahn-Station aus und ist eigentlich direkt schon fast am Gelände. Und ist, würde ich jetzt mal meinen, ein stillgelegtes Bahnhofs-Lagergebäude. Was ist auch, ja genau, sehr angenehm, weil du hast einen großen Hof, du hast eine riesig große Halle in der Mitte, wo die Stände sind mit der Firmen und der Gastronomie und halt auch, wo man sich hinhocken kann mit den Laptops. Da gibt es, so wie im letzten Jahr, das hat man letztes Jahr so benannt, die sogenannten Affenfelsen. Das sind halt so Treppchen, das haben sie diesmal ein bisschen besser gebaut.
Die hatten Stecker?
Ja, die hatten auch Stecker, also nicht überall, aber schon durchaus, dass man auch anstecken konnte, aber halt so Sitzflächen, wo die Leute in ihre vornehmlich Apple-Hardware reinstatten. Das war unglaublich, was
für eine Apple-Szene hat Apple.
Aber wenn man es nicht gesehen hat, man ist dann, und wenn man es, ich bin schon darauf vorbereitet und bin immer noch erstaunt. Also Tablets überhaupt eine Apple, von den Laptops auch. Ja, gerade noch mal, dass die Phones irgendwie ein bisschen durchmischt damit Android-Devices sind.
Und du warst der einzige Linux-Laptop-User? Oder?
Also Laptop habe ich nicht mitgehabt, aber ich war halt mit meinem Android-Tablet war ich auf jeden Fall, kann man sich schön exotisch fühlen. Also wenn man mal so richtig so als
Also nicht identisch mit der Linux-Tag-Besucher.
Durchaus nicht. Was sehr interessant ist, ich habe den Linux-Tag an einem Tag auch noch besuchen können. Es hat nämlich eine Dachveranstaltung über der Republika, die nennt sich Webweek. Und das hat uns das Sven Kukes ja schon erklärt. Da finden ein paar andere Veranstaltungen auch statt. Das ist zum Beispiel die Droid.com, das ist eine Android-Entwicklerkonferenz, die Linux-Tage. Und was noch?
Das war aber nicht alles am selben Ort. Also da hat man durch Berlin dann
rumfahren müssen. Also die Linux-Tage haben sich nur einen Tag überschnitten und die waren am selben Ort.
Die waren auch
genauso wie die Droid.com. Ja. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch Teil der Webweek war, aber es gab noch so eine Medienveranstaltung, die war schon dann ganz auch zeitlich parallel und örtlich parallel und da konnte man mit seinem Bundle auch irgendwie nicht rein. Das Reinkommen war angenehm schmerzfrei irgendwie, also es, bis zu einem Punkt, zuerst ist man so einen Schalter hingegangen, hat man das Bundle bekommen, das war ganz nett, dann wurde man aufgehalten, weil sie noch irgendwie den Plan hatten, auf diese Kärtchen, die man um den Hals trägt, dann noch den Namen und seinen Twitter-Namen auszudrucken. Das war irgendwie so Ausdruckkonsolen mit, es war sehr stark von Windows gesponsert, weil die haben überall dort diese Surface-Tablets mit ihren Tastaturen gehabt. Ja. Schon schick ausgeschaut, leider nicht funktioniert, hat man also gewartet. Und dann ist es Tag 1 ja gleich losgegangen und wie immer so mit einer Begrüßung von den Hauptveranstaltern und das kann man so die zwei Galionsfiguren erwähnen, das ist der Markus Becketal vom Netzpolitik.org Blog und der Johnny Häusler, der Spreeblick.com, weiß ich nicht,
Spreeblick,
auf jeden Fall, den Blog und überhaupt auch immer so in der Netzszene rumschwirrt, zusammen mit seiner Frau, das er veranstaltet. Das Motto dieses Jahr war Into the Wild. frag mich jetzt nicht genau, weil es wilde Zeiten sind vielleicht oder so. Es hat mir jetzt so das Thema hat sich nicht erschlossen, das Artwork
war. Ich hätte jetzt spontan gedacht, im Freien bloggen ja, und nicht im Büro ja, oder so.
Vielleicht so irgendetwas.
Ja, aber lange Akkulaufzeit,
ich komme ja, wahrscheinlich. Ja, und alles, kann man mal sehen, wenn man dort abhängt, das ist halt alles schön, muss man schon sagen, als Artwork und so. Und das ist alles schon sehr hübsch durchdesignt. Also man fühlt sich schon wohl. Man kriegt doch gleich so einen Leinensacker, da ist man gleich ausgestattet. Drinnen gleich die Kekschen, hat man so eine Packung Kekse geschenkt bekommen mit Likes. Das sind so Facebook-Daumen drauf, Kekse irgendwie. Auch sehr, ja, so ein bisschen putziger Social-Humor.
Ja. Und du hast eine Österreich-Ecke entdeckt oder sowas?
Ich habe zwei österreichische Vortragende gesehen. Ich habe dann noch entdeckt, wen habe ich denn noch entdeckt, der mir bekannt vorgekommen ist? Ah ja, von FutureZone.de habe ich die Claudia Zettel irgendwo erspielt. Und wen habe ich sonst noch? Na, so ein richtiges Österreich-Eck habe es nicht gegeben, aber man hat schon Leute getroffen. Besonders so, ich war ja mit meinem Bruder dort und er hat einige aus seiner Timeline dann wiedererkannt. Ich habe natürlich vornehmlich die Podcaster, wieder die Fressefreiheit habe ich wieder erblickt, die Britlaff war natürlich dort. Also so
und für dich als Podcast-Konsument war es ergiebig? Also hast du viele deiner...
Ja, man sieht die halt schon. Ich habe da noch einen Vortrag von Tim Pritlaff gesehen, da werde ich später noch ein bisschen was erzählen. Und die hatten auch dieses Sendezentrum, die machen ja immer, also es wird ja medial auch währenddessen aufgearbeitet. Erstens gibt es pro Tag, wird so ein kleiner Reader erstellt, wo mehrere Autoren daran arbeiten. Und die haben das ganz, also schlau, oder man kann es mit Fragezeichen setzen. Es ist so, dass am nächsten Tag kommt dieser Reader raus, man kann ihn runterladen, gratis.
Bis 14, weißt du, was am Vortag passiert ist?
Bis 14 Uhr, genau. Und dann wird es aber weiß ich nicht, 1 oder 2 Euro kann man es dann kaufen als E-Book. Und so geht das für alle 3 Tage.
Also wenn du nicht schnell genug runterladest, musst du zahlen.
Richtig. Das ist so wie eine zeitliche Paywall eigentlich, haben sie es implementiert.
Ja. Normal ist ja genau umgekehrt, dass du zahlst, wenn es aktuell ist.
Und dann wird es gratis. So ist es
umgekehrt. Dann werden die Schnellen belohnt.
Ja, ja. Zusätzlich hat es wie letztes Jahr auch schon gegeben, das Sendezentrum. Also es wird dann immer die Sondersendung erstellt. Das kann man abonnieren. Die Sondersendung ist immer so ein Spezialformat rund um Tim Pritlaff, wo also auch beim CCC gibt es auch diese Sondersendung, wo sie dann über die Republika gesprochen haben, also organisatorisches, aber auch Vortragende und so interviewt haben. Leider habe ich dieses Sendezentrum, war diesmal halt ziemlich versteckt und ich habe es jetzt irgendwie am letzten Tag bin ich gerade reingelatscht, als irgendwie so der Ralf Stockmann und Tim Pritlaff gerade schon zum Abbauen des Equipments waren. Die haben sie auch so einen kleinen Hoax geleistet, dann gebe ich das, habe ich nur auf den Seiten mitbekommen, dass irgendwie haben sie Leute animiert zum Hashtag Sendegate irgendwie zu twittern, war aber kein Sendegate vorhanden, das war irgendwie so ein Medien. Diese Hoax-Sache hat sich ja so ein bisschen, war auch in der DNA von der diesjährigen Republika, weil es waren wieder die Yes-Men dort. Die kennen wir, diese Internetaktivisten, oder da kann man nicht sagen Internetaktivisten, aber die Medienhacker, wie man sie auch immer bezeichnet, so in der Richtung. Und zwei andere, jetzt abgesehen vom Yesman-Vortrag, die haben auch sich einen Hoax geleistet, den Google dann sofort dementiert hat. Die haben nämlich ein neues Google-Produkt vorgestellt, Google Nested. Und das besteht aus 3 Unterprodukten. Ich weiß jetzt nicht alle. Eines war irgendwie, was war denn das, Google Bee oder so. Da konntest du eine persönliche Drohne oder so, dass du irgendwie die von Google bekommst. Und Google Hack auch. Also so 3 wirkliche fragwürdige Produkte, die, wenn man sie oft gelesen sieht, irgendwie wirklich absurd wirken. Aber anscheinend war es ganz gut präsentiert. Und es hat ja Google sich dann auch bemüßigt gefühlt, das dann auch gleich zu dementieren. Die Webseite ist, glaube ich, ganz schön. Die haben das halt so in diesen Google-Style gehalten. Ja, und diese Ikonografie. Die haben sie da nachgemacht. Ja, was habe ich sonst gesehen?
Also die Yes-Men eigentlich, wurde dann die
CGT-Men? Das ist eine gute Frage, denn das müsste ich nachschauen.
Das war ein Öffnungs-Keynote, haben sie gehalten.
Ja, also das war zumindest einer der ersten Vorträge. Und ich habe es mir nicht angeschaut, deswegen, weil ich sie ja schon hier in diesem Hörsaal vom AKH mir schon mal angeschaut habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, na gut, schaue ich mir was anderes an. Was vielleicht gar nicht so eine gute gute Idee war, weil ich habe mir die Eröffnung von diesem Global Information Gathering angeschaut, eben diese Entwicklungsländer trifft Informationstechnologie. Eigentlich wollte ich das gar nicht anschauen, ich wollte mir eigentlich den Track anschauen, Geheimdienste versus Demokratie. Mhm. Und das war halt die erste Viertelstunde, war dieses GIG-Vortrag. Und da haben sie halt einen deutschen Politiker hingestellt, der eine Viertelstunde wirklich den ärgsten deutschen Politik-Sermon gehalten hat. Weil gleich so mitgekommen mit so, ja, und das ist eine wunderschöne Messe hier, ich fühle mich sehr wohl. Und dann ist schon beim Wort Messe.
Der hat seinen Standard-Speech abgespult, ja, ohne das hier
mitzuschalten. Und beim Verwendung des Vokabels, ja, Messe habe ich irgendwie schon so innerlich die Augen verdreht. Und dann hat er gesagt, das ist so wertvoll, dass wir so viel berichten und so, und das war nicht so spannend. Und die anschließende Diskussion von Geheimdienste versus Demokratie, da war eine Sterne-Reporterin dabei und jemand, das war vielleicht nicht uninteressant, der in diesem Snowden-U-Ausschuss drinnen sitzt, Untersuchungsausschuss, der in Deutschland ja gegründet worden
ist. Was diskutieren uns den Snowden einladen dürfen.
Richtig, genau, das besteht aus 9 Personen, haben es dann runtergeredet auf 7 Personen und der Typ, ich meine, Politiker durchschaut man natürlich nie, hat aber ziemlich engagiert geklungen, hat auch gut argumentiert, nur ja, er hat auch durchklingen lassen, wie viel Arbeit, das wird da überhaupt irgendetwas durchzusetzen oder zu argumentieren.
Der politische Wille ist ja nicht wirklich da. Ne?
Ja. Und man kann sagen, dieses Jahr war also Snowden auf jeden Fall eins der größten Themen. Ja. Also nicht auf technischer Seite. Die Republika ist ja immer so Treffen Gesellschaft Technik, was mich ja auch so als Science-Fiction-Fan immer so freut, weil das immer neu ausverhandelt wird. Ich als Techniker bei manchen Vorträgen, das Niveau schwankt halt irrsinnig. Mhm. Also teilweise sitze ich in Vorträgen drinnen und denke, das kenne ich alles schon und das ist nicht ganz richtig so und so. Und teilweise denkt man sich, gute Gedanken, wäre ich jetzt mal selber nicht drauf kommen. Und auch interessant, wie das andere Leute, die vielleicht nicht so betriebsblind sind wie ich, sehen und diskutieren, auf welche Weise. Und da habe ich mir einen sehr guten Vortrag angeschaut vom Friedemann Karik. Der hat nämlich natürlich auch immer so die Titel der Vorträge oft eine Punchline, Überwachung macht impotent. Neue Narrative gegen den Überwachungsstaat. Und da sind wir in so einem der Kernthemen, die immer wieder gekehrt sind. Also was fand ich gut war, es ging in dem Vortrag darüber, wie man halt in dieser typischen Diskussion, wenn man über Überwachung spricht, kommen ja immer dieselben Argumente. Ich habe nichts zu verbergen und das sollen sie doch machen und ich habe Sicherheit über Freiheit und so. Er meint, naja, das ist so, also impotent wird hier natürlich im Sinne verwendet, keine Macht haben, man ist da machtlos und so ist es ja gerade, Status Quo, das Internet ist kaputt, ich meine schon Sascha Lobo hat das auch so formuliert, blablabla. Kennt man ja. Aber was uns fehlt, ist die Erzählung dagegen. Weil wir können natürlich so, wie ich es zumindest oft mache, so mit gläserner Bürger und das ist komplett die falsche Richtung. Also die normalen Argumente hervorbringen. Aber der Mensch funktioniert gerade in der Diskussion auch besser, wenn man halt Geschichten also erzählt. Und da sind halt wir ein bisschen im Rückstand. Wir haben zwar so die alten Dystopien wie 1984 oder Aldous Huxley oder so, aber ganz passen die eigentlich nicht mehr. Und man müsste sich da aktiv in der Diskussion jetzt neue Narrative überlegen. Und da gab es ein paar Vorträge, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Sehr interessant, sehr portiert, auch vorgetragen. Unterm Strich bilden sich halt trotzdem wenig neue Narrative heraus, die man verwenden kann.
Also vielleicht braucht das auch.
Vielleicht braucht das
auch. Die Reaktionszeit einer Gesellschaft auf Ereignisse braucht immer mal bis zur Generation oder so.
Das sage ich ja auch.
Wie verarbeitet wird.
Genau. Und das sage ich ja auch. Also es gab dann später, das war auch ein großer Aufreger von diesem besagten Sascha Lobo, das ist der Herr mit diesem roten Irokesenschnitt. Richtig. Und der hat sich jetzt das letzte seit Snowden festgebissen an dieser Überwachungsthematik und schreibt dann das Internet. Das ist kaputt und von dem habe ich mir den Vortrag angeschaut und das war eigentlich eine Publikumsbeschimpfung so im ersten Teil, weil er hat so aufgemacht eine Folie mit so einem bayerischen mit einem Vogel, der zum Aussterben bedroht ist und hat halt aufgelistet, wie viel es gibt einen Verein, der zahlt so und so viel pro Monat und so und uns kann ja das Internet eigentlich nicht wichtig sein, weil im Gegensatz zu diesem Vogel zahlen wir nichts für dieses Internet und sind nicht bereit, irgendetwas dafür zu tun. Und solange das nicht besser wird, wird er da eben auch. Er hat wirklich sehr, sehr aggressiv halt irgendwie seine Punkte hervorgebracht, wie wütend er ist, dass sich da halt nichts formiert. Und ich habe mir diesen Vortrag nicht ganz angeschaut, weil Bei mir ist dann irgendwann so der Punkt, ja, er predigt da eh zu einem Bekehrten. Ich gehe, also zum Publikum vielleicht nicht einmal, aber ich persönlich, mir ist es klar, wenn man Software ein Projekt unterstützen will, dann muss man das machen. Ansonsten ist es halt überlassen, ob die weitergeführt werden oder nicht. Das ist abhängig von einer Zahl von Faktoren und ja, es. Und der hat aber auch dann im zweiten Teil auch dieses Ding, man muss eine Sprache finden, weil Überwachung ist ein passives Vokabel und man müsste die eigentlich schon, wenn man so über Überwachung schreibt, über die Überwachungstäter oder die Lauschangreifer oder so sprechen, allein um zu verdeutlichen, dass das eigentlich ein aktiver Angriff ist und nicht irgendwie ein passives Element, das in unserer Gesellschaft da ist und dass man es einfach so akzeptiert. Ja. Ja, wie gesagt, also diese Überwachungsgeschichte, was war noch am ersten Tag? Ich habe mich eh schon auf die besten sprachpolizeiliche Ermittlungen, da war ganz amüsant. Da ging es halt über die Didaktik in Foren. Das ist ein sehr beliebtes Thema, das kommt auch auf der Republika immer wieder vor. Wie Leute in Foren diskutieren. Die Diskussionskultur ist ja sehr stark abhängig von diversen Faktoren, aber oft sind wir diese Trollenproblematik einfach nicht so eine schöne Diskussion zusammenkommt. Ja. Und er hat halt Gründe aufgezeigt, was für Fehler man begibt anhand von fiktiven Twitter- oder Foren-Konversationen und sagt so, ha, das ist der Trugschluss, er schließt nur von sich auf die Allgemeinheit oder er schließt auf diese und diese Wurzeln. Also auch interessant und witzig. Allerdings... Ja, diese Vorträge kann man sich immer wieder anschauen, aber jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es mich irgendwie weiterbringt. Aber es war eine nette, interessante Betrachtung. Ja, eines vom ersten Tag muss man noch erwähnen, weil es ist ja auch groß berichtet worden, damit wir es aus dem Weg haben. Das ist ja der Hoff war ja auch da.
David Hasselhoff.
Viel berichtet. Im Grunde war es dann...
Du hast kein Autogramm gekriegt?
Nein, ich habe kein Autogramm bekommen.
Ach, schade. Weil du hast Werbeträger? Was
ja, hat er echt gemacht? Es war ein Werbevortrag von der Firma F-Secure, weil es mitgekommen mit dem CEO von F-Secure, habe ich mir wirklich irgendwo aufgeschrieben, wie der heißt, der Mikko Hyponen. Und der Aufhänger war, es nicht das reine Werbeveranstaltung zu sehen, sondern der hat halt sich ausgesprochen, dass man so aller Vorbild, glaube ich, war das Brasilien, so ein Internetmanifest festschreibt, eine Verfassung fürs Internet. Und hat da einen Link hergezeigt auf so eine Homepage, wo sie ein Media-Wiki aufgesetzt haben und jeder kann mitschreiben und man soll eben Vertrauen haben, dass es ist zwar für sie auch Werbung, aber sie haben da hehre Ziele irgendwie.
Also sie wollen, dass man der Internetverfassung auf ihrer Firmen-Homepage mitbastelt.
Richtig, genau, das ist so ihr Plan.
Bin voll dafür, ja.
Und daneben ist der David Hasselhoff gestanden und ja, nicht sehr gut vorbereitet, kam mir vor und er kam halt auch ins Schwitzen, weil wurden halt von ihm auch so Fragen von diesem F-Secure CEO gestellt, wie was seine Meinung zu Snowden ist und so und er sagt, ach ja, immer so, er übersetzt halt so ein zweischneidiges Schwert und hat sich halt irgendwo und hat ja noch seine eigene, der war ja selber so im Internet jetzt vertreten mit einem geleakten Video, wo er quasi nicht betrunken einen Burger isst und so und da hat er davon ein bisschen erzählt, dann natürlich von seiner Geschichte ein bisschen unzusammenhängend von diesem Mauerfall, wo er das Working for Freedom Lied vorgetragen hat und so und das hat alles war unrund, ja, und in dieser unrunden Ding muss man echt zugute halten, hat einer hat den CEO von diesem F-Secure geschafft super abzuschießen irgendwie, nämlich er hat eben diese Url gebracht, das war HTTP, F-Secure, / Internetverwachsung, was weiß ich.
Und der Einwand,
der Einwand war, warum nicht HTTPS? Warum HTTP? Und da war echt kurz Schmähstart, also eine echt kurze Pause. Ja, Sie haben vollkommen recht und spätestens morgen wird das dann auf HTTPS, aber damit ist natürlich auch, hat er sich irgendwie alles in allem, glaube ich, keinen Gefallen getan. Ich glaube, weder die Republika noch diese Firma das war einfach nur Quatsch mit Soße. Und am Ende gab es noch ein bisschen peinlich berührte Gänsehaut von meinerseits, weil dann irgendwie haben sie gebeten, möge noch was singen irgendwie, und dann hat er sich geweigert, dann hat das Publikum singen, und dann haben wir so im Saal, weiß nicht, wie viele Leute da drinnen waren, 1000 Leute oder 3000 Leute, oder halt sehr viele, und die haben dann alle Looking for Freedom zu singen begonnen. So, ich habe Facepalm, so, oh Gott. Okay. Ja, David Hasselhoff, und das kann nicht ohne das Gesang abgehen, naja. Ja, alles in allem war das eigentlich sehr gut. Was kann ich noch entschieden? Ich bin furchtbar reingefallen, man muss aufpassen auf der Republika teilweise, weil es schon gemischt ist zwischen Firmen, die vortragen, was ja auch legitim ist, aber das muss man halt wissen, das sind halt meistens die Vorträge, die mit Buchstaben beschriftet sind und nicht mit den Saalnummern. Und da habe ich mich in zum Beispiel einen, das war fälschlicherweise eh in einem Vortrag mit Zahlennummer und nicht mit Buchstaben. Und der war betitelt mit, da habe ich an den Harald denken müssen, wenn der Kühlschrank twittert, vernetzte Haushaltsgeräte. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, gute Punchline, dieser typische sinnlose Kühlschrank, der twittert, da setze ich mich rein und höre mir das an. Ging es darin tatsächlich um einen Kühlschrank, der twittert? Und ja, das erklärt, wie sie das gemacht haben. Und das, ja, das ist eine große API, man kann das als weltweite Kommunikation verstehen. Und da haben wir ein Skript geschrieben, da kann man auf einer anderen Webplattform dann die Statusmelden noch ausparsen und dann sich ausgeben lassen. Dein
meinen Kühlschrank voll
hat. Das ist total. Ich kaufe nur das ein, was der Johnny einkauft.
Ich mag eine Social App, die den Bierkonsum dann so grafisch darstellt. Und dann, ich habe den Gregor geschlagen.
Ich kaufe nur das Bier, das du auch trinkst.
Genau. Ja.
So, es geht immer nur ums Geld.
Ich bin rausgeflüchtet aus diesem Vortrag. Konnte man einfach auf knicken. Einen Vortrag habe ich mir noch angeschaut, weil ich den Vortragenden, der hat letztes Jahr den Vortrag Refefe gemacht, dass der Linuzifer, das ist glaube ich Linus Neumann heißt er, ist ein, ich kenne ihn aus diversen Podcasts, tritt er immer wieder auf, ein bekannteres Mitglied vom Chaos Computer Club, und der hat den Vortrag gehalten auf Fear and Apathy Towards Smartphone Security. Also unsere Ängste und also wie macht man sein Smartphone sicherer und welche Angriffsvektoren gibt es bei Smartphones. Und der war gut gemacht, der Vortrag. Sie haben verschiedene Hacks gezeigt, beispielsweise. Okay. Mhm. Genau, also technisch eben nicht so interessant. Ich habe mir schon erwartet, also auf einem technischeren Niveau, aber eigentlich sind die Hacks, die sie präsentiert haben, ganz einfache Sachen. Wie zum Beispiel, wenn du dir, sie haben natürlich auch sehr viel iPhones-Thematik gebracht, aber auch ein bisschen Android-Thematik, dass wenn man zum Beispiel Widgets sich am Lockscreen anzeigen lässt, dass das schon manche Lockscreen einfach umgeht, weil da kannst du schon mit dem ein bisschen interagieren, Sachen nachschlagen und solche Dinge, sichere Passwörter verwenden, also wirklich so das grundlegende Zeug. Und sehr schön, was ich auch gut gefunden habe, haben sie diesen, das habe ich noch nie live gesehen, diesen Daumenabdruck-Hack, wie man den Daumenabdruck-Sektor.
Ich glaube, der Hausmeister und die Elfkons
raus. Jetzt ist schon, ist es Zeit?
Hallo,
grüß dich. Hallo. Ist es Zeit zu gehen? Oh, okay, na dann gehen wir raus.
Es geht mit der verletzten Veranstaltung.
Alles klar.
Das kann ein Zähne sein, das kann ein Hochte sein, wird nur anders.
Kein Problem. Ja, sehr gut. Schönen Abend. So, da, wieder into the wild.
Into the wild, ja. Es ist nicht so kalt, oder wie
sind es? Es ist schon ziemlich kalt. Ich werde leider ich werde langsam ein Wrap-up finden.
Okay, aber ich kann dabei weiter quasseln oder das Mikrofon halten.
Was ist? Nein, das geht alles. Ich bin zwar nicht multitasking-fähig, aber zwei-Hände-fähig. Dual. Diese Dual-Hand-Sache ist echt praktisch bei Menschen. Ja, aber Gott sei Dank haben wir ja die tote Katze. So. Ja, was konnte man noch empfehlen? Also interessant war dann noch Freiheit und Vorhersage über ethische Grenzen von Big Data. Das wurde von einem österreichischen Professor gehalten, von Viktor Meyer-Schönberger. Der hat vorher schon ein Buch geschrieben über das Internet muss vergessen. Und da ging es im Grunde darum,
dieses Recht auf Vergessen oder Recht auf peinliche Fotos gelöscht haben, die
solche,
man macht.
Solche so. Sachen hat er im Vorjahr referiert. Mhm. Und diesmal über Big Data. Der wirkliche Erkenntnisgewinn, wo ich so aufgeschaut habe, war, dass er gemeint hat, irgendwie Big Data der Algorithmus, wenn man genug Daten hat, der dahinter steckt, ist vollkommen egal. Den kann man außer Acht lassen. Man soll keinen Respekt haben von den tollen Algorithmen von Facebook und Google. Es ist einfach nur die Masse an Daten plus Statistik aus. Diese Gesetzmäßigkeiten reichen schon, genau. Ja, ja. Und deswegen muss man aber auch aufpassen in Sachen, wenn Vorhersagen getroffen werden mit Big Data, dass da ein gefährlicher Determinismus dann hervorbringen kann. So ähnlich gelagert war auch der Vortrag, also ähnlich gelagert, aber auch so gesellschaftspolitisch, die ethische Maschine von der Sarah Spiekermann, auch eine, glaube ich, Österreicherin, so hat sie zumindest geklungen, die in der WU unterrichtet, die besprochen hat, wie Systeme in der Zukunft den Menschen unterstützen können, anstatt uns halt auszuspionieren und zu bevormunden. Und da hat sie so abgeleitet, ausgehend von den Asimov-Roboterregeln, die sie modifiziert und erweitert hat auf Computersysteme und da so ein paar Wege auf. Also ich kann das schlecht zusammenfassen, das schaut man sich am besten einmal als Video an. Sie kann gut vortragen und es macht einiges, macht sie Sinn.
Ich meine, apropos Video, sind die Republika-Vorträge online? Also so wie man das von
nicht durchgehend, aber sehr viele sind Video,
Audio. Also einfach auf YouTube suchen nach Republika.
Genau, und sie haben es auch diesmal ziemlich gut gemacht, weil du hattest auf dem Bildschirm eine simultane Übersetzung schriftlicher Form. Also sehr du hast das wirklich dann auf Englisch während dem Vortrag dann
wie war es mit Englisch-Deutsch? Also war das meiste auf Deutsch? Oder?
Also ich würde sagen 20%, was ich gesehen habe, war auf Englisch.
Und hast du das Gefühl gehabt, es waren nicht deutschsprachige Leute dort, außer den Yes-Men?
Ja, definitiv auch Vortragende. Also es war dann schon, hat schon internationales Flair gehabt. Und ich hatte auch ein kleines Vortrags-Sci-Fi-Erlebnis, weil drei Säle waren in so einer langen Halle in einem Schlauch untergebracht und nur durch Trennwände abgetrennt. Genau, richtig.
So ein Multisaal.
Und der äußerste war ganz normaler Vortragsraum. Und den restlichen beiden, wenn du reingegangen bist, hast du Kopfhörer bekommen. Und die haben alle aufgedreht gehabt irgendwie, grün oder rot geleuchtet. Und der ganze Vortrag ging gestreamt aufs gesamte Publikum. Und das hatte schon was, finde ich. Also man hatte erstens sehr guten Sound und zweitens hatten sich die Vortragenden nicht gegenseitig gestört, weil sie konnten leise reden und es wurde direkt in dein Ohr gespielt. Also ich fand das sehr angenehm. Außerdem, wenn man sich gelangweilt hat, konnte man den grünen Schalter auf rot stellen, dann hat man den Vortrag vom anderen Raum gehört.
Du hast sozusagen switchen können.
Ja, ich meine, das hat wenig Sinn, weil du hast es hat dann mehr verwirrt gesehen, oder so, genau.
Ja, ja.
Also das war nur
wäre
so
lustiger, ein... wenn es noch beide siehst, also wenn die so gegeneinander arbeiten. Also.
Das wäre super, wenn man vielleicht das Bildmaterial, ja, aber das müsste man sich auch
ausnehmen. Na, jetzt schaue ich mir den. Und den.
Aber das war so ein witziger, ja. Da habe ich eh auch, das hat das sehr sympathisch, habe ich auch einen Vortrag gesehen über Science Fiction als gesellschaftliches Laboratorium, dass viele Science Fiction Ideen in die Gesellschaft übergehen und wieder zurück, das ist so ein Hin und Her, da hat das halt schon vielleicht auch für die Profis nicht so interessant von H.G. Wells her aufgezogen, also von sehr alter Technologie und hat so ein bisschen über Albert Einstein und der Erfindung Atombombe und das Engagement dagegen und so. War aber auch, also muss man sagen, zuletzt, aber möchte ich noch kurz reden über was war das noch? Genau, eines, was noch zur Dialektik von Überwachungsstaat, ein Vortrag, der sehr gut hat, von Felix Schwenzel. Den kenne ich schon seit der ersten Republika, die ich besucht habe. Der hatte so einen lustigen Vortrag namens, warum das Internet scheiße ist. Diesmal hat er den Vortrag gehabt, wie ich lernte, die Überwachung zu lieben. Und da geht's halt auch, ging's auch über Sprache, Überwachung und wie das halt immer schon ein problematisches Feld war. Das muss man sich aber auch anschauen, weil der ist einfach sprachlich so gut. Für Podcaster interessant habe ich noch gesehen die Podlove Matrix von Tim Pritlov. Und da hat er einerseits für uns interessant über Podlove gesprochen, dieses WordPress-Plugin und was es alles kann. Da habe ich endlich einmal.
Biertacher Podcast findet.
Oh, ja, also nein, das ist das BitLove, das ist also, das BitTorrent-Verteilungsding, okay, ja. Genau. Und Podlove ist ein Veröffentlichungssystem für WordPress für Podcaster.
Also wenn dir WordPress aufsetzen zu schwierig ist? Oder
wie? Nein, du verwendest das Ganze mit dem XML erzeugen und so alles vollautomatisch geht.
Okay. Also, genau. Also du gibst im Backend alle Meta-Informationen ein und es geht sogar so weit, dass halt Auphonic integriert ist, also diese Sound, das ist schon... Also ich muss sagen, ich habe das Backend gesehen und mein Gusto da etwas in dieser Richtung mal auszuprobieren steigt immer weiter. Es dürfte mittlerweile wirklich einen guten Reifegrad erreicht haben. Und der zweite Teil war so sein Ausblick, der kommt dieses Matrix rein. Und das war eine Software-Idee, die er hat, ein offenes Podcast-Directory zu schaffen, was ich ja prinzipiell begrüßenswert finde. Nicht, dass es das schon gäbe. Ich meine, die Hörsuppe macht das für Deutschsprachige oder jeder Podcast-Client versucht so eigene Directories. Leider iTunes überhaupt nicht auf. Also kann man auch beisteuern, aber halt unter starker Apple-Kontrolle. Und es bräuchte halt so ein zentrales, schönes, Wiki-mäßiges, jeder darf mitschreiben-mäßiges Verzeichnis.
Es gibt ein Wiki über Podcasts, aber das ist sehr werbeverseucht und tot.
Eben, also er möchte da was Gescheites machen. Mhm. Und ich habe das auch, finde ich, begrüßenswert und ich hoffe, das wird auch erfolgreich und so. Nur, da spielt ein bisschen der Persönlichkeit von Hybrid Love mit, er ist ein bisschen der Kathedralenbauer. Ja? Mhm. Er möchte jetzt nicht nur ein Wiki, er möchte ein semantisches Wiki. Und da geht es sehr viel, jetzt geht es um dein Themengebiet, Shownotes, an welcher Stelle kommt was vor, ja? Und wie verlinkst du die Begriffe? Und seine Endvision von diesem semantischen Wiki ist, wenn zwei Podcasts denselben Begriff verwenden und das steht in dem Inhaltsverzeichnis, dann verweisen sie auf eine Erklärung dieses Begriffs, aber immer auf die gleiche Erklärung, also nur eine Entity. Und da steigen bei mir die Fragezeichen auf.
Da brauchst weil du wieder eine Autorität, die das
es dann... Es war immer schon, ich habe früher schon auf der Uni sehr viel über semantische Web gelernt und ich fand das immer eine wunderschöne Idee. Nur wenn Sachen zu schwierig werden, dann zu warten oder zu befüllen oder so, wird das dann noch angenommen? Fragezeichen.
Ja, du könntest Wikipedia verwenden oder irgendein, das es eh schon gibt.
Ne? Sie verwenden eher ein Projekt, das nennt sich Wikidata, glaube ich. Und das versucht schon, Teile der Wikipedia in semantische Entitäten zu übersetzen.
Also semantische Verknüpfungen auf den Daten aufzusetzen.
Genau.
Das sage ich schon sehr.
Genau. Kleiner Einwurf zum Thema Podcasts finden und andere Podcasts finden. Es hat sich was sehr Schönes entwickelt auf Reddit. Dort habe ich nämlich vor Jahren einmal Reddit Subreddit /r/d-podcast oder so angelegt. Und der war dann tot, da waren genau zwei Einträge drinnen und wir zwei waren Moderatoren. Und dann habe ich ein paar Jahre nichts getan und irgendwann hat sich jetzt jemand die Mühe gemacht und d-podcasts, also mit s hinten, gemacht. Und da sind auch posten Leute regelmäßig rein, dass sie ihren Podcast, dass der jetzt online ist, mit einer kurzen Beschreibung und Link und man kann rauf und runter voten und halt die ganze Funktionalität von Reddit verwenden.
Schön.
Und kann ich sehr empfehlen.
Also da kann man schon mal. Ich bin jetzt so Reddit-affin. Steht das D für irgendwas? Oder ist das
D für Deutsch. Also das hat sich einfach so eingebürgert.
Also okay, du kannst eine Konvention.
Ja. Okay. Du kannst irgendeinen Subreddit aufmachen, Johnnys das heißt, Gedanken oder so, und wenn du halt D davor tust, ist ein Hinweis, dass es auf Deutsch ist.
Ich denke auf Deutsch.
Ja. Okay. Also ja. DE Podcast.
Cool. Schauen wir mal. Ja. Also das war es mal so im Grunde.
Republika eine Reise wert?
Republika eine Reise wert. Am letzten Tag, also so als Nachwurf, wir verlassen jetzt die Republika, gab es ja noch den Linux-Tag, der hat sich einen Tag überschnitten und da konnte ich auch noch vorbeischauen und war positiv überrascht. Also ich habe nicht viel Zeit, Berliner Linux-Tag.
War das überhaupt dein erster Linux-Tag? Nein, nicht dein,
nein,
dein
nein,
erster
nein,
Berliner
nein,
Linux-Tag.
Mein erster Berliner Linux-Tag, ja.
Wien war's
da. Waren alle vertreten irgendwie, also wen habe ich dort gesehen? Debian war dort, LibreOffice, da habe ich gleich erstaunt, den habe ich gleich mal 20 Euro in die Hand gedrückt und habe mir so ein LibreOffice-Shirt besorgt, gut, irgendwie ein ganz hübsches. Und ich weiß nicht, FFmpeg, VLAN. Ja,
also hast du auch die Tischchen.
Einer hat eine Drohne gesteuert und so und das war sehr hübsch. Ich meine, es war halt, das war halt, wie du gemeint hast, mit dem Vermischen. Es war halt eine Parallelwelt. Du bist durch eine Tür gestapft und warst in der Linux-Welt. Da waren überhaupt keine Apple-Leute mehr und halt wirklich so bekannte Open Source so irgendwie so und dann auf der anderen dann wieder die Blogger. Das hat sich halt wenig gemischt. Könnte man vielleicht konzeptuell dann die nächsten Jahre vielleicht ein bisschen bringen. Ich habe euch was mitgebracht eigentlich, thematisch passend. Für unseren Podcast. Nur ein kleines Mitbringen, sondern nicht zu sehr freuen.
Krieger. Oh, was haben wir da?
Das ist ein Bierdeckel.
Ich würde auch einen Bierdeckel.
Für dich, habe ich zwei mitgebracht. Das ist ein OpenSUSE
Und ein Python, die habe ich schon, die Python.
Okay, die Python hast du dann.
Die kenne ich sogar, die Typen. Wow, und das, okay, das werde ich fotografieren und in die Show Notes stellen. Ein ganz süßer SUSE Bierdeckel. Der ist ja wirklich so ursüß mit einem blau geschuppten Chamäleon drauf und das sitzt auf einem Linux Tradition Banner. Einfach, ich werde es fotografieren
und in die Show Notes.
Super.
Sehr gut.
Ja, toll. Und also zum Linux-Tag, du hast dich dann in Vorträge reingesetzt oder eher so die Runde gemacht und die Tische bestaunt?
Ich habe die Runde gemacht, war dann auch erstaunt, auch sehr viel oben eben diesen Droid.com, diese Android-Developer-Konferenz, die war dann auch noch parallel und habe ich gesehen. Das war auf jeden Fall auch gut. Also ich wünschte, ich hätte mir vielleicht da auch einen Vortrag anschauen
können. Die allerwichtigste Frage jetzt, also auf der Republika, haben dich wildfremde Leute abgeküsst und dir Geld gegeben, weil du Bierdorfer bist?
Nein. So weit ist es noch nicht vorgedrungen.
Was soll das? Mal bessere. Du warst aber auch nicht sehr sichtbar als Biertaucher, oder?
Nein, ich habe mich nicht
markiert. Du lässt dich auch gezielt nicht fotografieren von mir?
Ja, richtig. Ja, jeder weiß, also, wie er aussieht. Es gibt genug. Also wenn man meinen Namen Gregor Bretun in Google einhackt und auf die Bildersuche klickt, da sieht man genug Fotos aus den frühen Biertaucherjahren.
Genau. Wahrscheinlich wäre das die Stimme gewesen. Hättest du ein Wort sagen müssen, sofort sein Mikrofon
und seine Hörer. Alle, doch, ein Raunen geht durch den Saal.
Er ist auch da. Johnny, du hast ganz schönes Papiergeld gemacht heute.
Ja, aber ich werde hoffentlich nicht verklagt. das ist kein Geld.
Du hast mir Gutscheine gemacht.
Es sind doch keine Gutscheine. Also ich hab Horst Paper Wallets mitgebracht, und sogar im persönlichen Auftrag mit schönem Logo von Spielen programmieren.
Also es gibt jetzt Biertaucher und Spielen programmieren Knete.
Nein, eigentlich ist es zur Erklärung Paper Wallets, ich glaube, kennt man vielleicht oder vielleicht auch nicht. Das ist Bitcoin. Bei Bitcoin hat man ja, wie man weiß oder vielleicht nicht weiß, ist ein Private und Public Key Pair. Also ein Bitcoin-Konto ist eigentlich so ein Key-Paar, so ähnlich wie man es auch vom PGP vielleicht kennt, nur ein bisschen andere Technik dahinter. Der Public Key ist deine, in abgeordneter Form deine Bitcoin-Adresse und der Private Key ist das Geheimnis, das du benötigst, um die Bitcoins auszugeben. Mhm. Klassischerweise hat man das Ganze am Computer und man kann aber auch, wie jeden Key, kann ihn ja auch ausdrucken in Textform oder in einem QR-Code. Und wenn ich ihn auf Papier drucke, dann habe ich Paper Wallets. Das heißt, ich drucke mir einen Bitcoin Public und Private Key aus. Den Private Key versiegle ich in einer Form, dass man zumindest sieht, ob er schon geöffnet wurde. Am besten irgend so ein Sticker, der sich zerstört beim Ablösen. Und dann kann ich auf die Adresse einfach Bitcoins hinschicken und habe Geld, das ich dir physisch in die Hand geben kann. Also ich habe nicht Geld, aber Bitcoin. Natürlich musst du mir vertrauen, dass ich das mir nicht gemerkt, also dass ich das nicht kopiert habe, bevor ich es ergeben habe. Und man sollte gerade beim, also Paper Wallets verwendet werden, entweder in dieser Form so Geschenke beizugeben oder Bitcoins beizugeben, aber auch für einen anderen Zweck, wenn man größere Summen nicht am Computer halten möchte, eben weil ja es mit Trojaner und anderes gefährlich ist, am sichersten ist, man hat etwas auf Papier, weil das kann kein Trojaner stehlen, das kann nicht beim Datenverlust.
Im Gegensatz zum Computer hält Papier auch Jahrzehnte.
Ja, das stimmt. Also wenn du Papier kannst du wirklich nach 50 Jahren, was du mit Kugelschreiber beschriftet hast, das kannst du noch locker lesen.
Mhm. Die Frage ist halt, ob es dann noch Bitcoin gibt, ne, in 50 Jahren.
Ja, das ist die andere Frage. Aber von der Software ist es unabhängig. Das sind die mathematischen Keys. Also egal, ob es diese Software, die du heute verwendest, dann noch da ist, das sind dieselben Keys. Mhm. Und das ist ja nicht auf deinem Computer gespeichert, das ist ja eine globale, wie man erkennt, das ist das globale Verzeichnis, das Bitcoin verwendet, diese Blockchain
und... Und man muss jetzt dazu sagen, es wird auch dann die Fotos geben in den Shownotes. Du hast das ganz schön gemacht, nämlich mit meinem Firmenlogo bzw. dem Biertaucher-Logo und das schaut so geldscheinmäßig aus.
Also wie gesagt, da gibt es eh schon viele offene Designs, also rund um die Bitcoin-Szene haben so viele Leute schon so schöne Designs gemacht, die dann alle offen, auch frei verfügbar sind, also frei verwendbar sind. Und die sind eher gedacht dafür, dass man sie weitergibt, also nicht jetzt, ich habe jetzt diesen Private Key nur also nicht wirklich professionell versiegelt, oder zum Weitergeben als Geschenk oder um Leuten Bitcoin das erste Mal nahezubringen, ist es super geeignet dafür, weil da hat man was in der Hand, das schaut lustig aus. Aber wenn man
greifbar.
Genau.
Bitcoins werden haptisch.
Ja. Und wenn man es für zu Hause wirklich, wirklich sichere Private Keys erstellen möchte, und ich habe diese Keys auch so erstellt, dann prinzipiell kannst du niemals hundertprozentig sicher sagen, dass dein PC nicht, also ob dein PC wirklich sauber ist, ob da nicht irgendeine Schadsoftware läuft. Das heißt, ich habe da wirklich ein Live-CD-System gebootet, bei dem ich sofort vom ISO noch, von mehreren Quellen, die Signatur geprüft habe, ob das wirklich dieselbe Signatur ist, ob das ISO nicht verändert wurde, dann gebootet ohne Netzwerkzugang, ohne Festplatten. Dann drinnen habe ich eine Software verwendet, von der ich auch vorher Signatur geprüft habe, ob das wirklich, also das eigentlich muss man wirklich, wenn man paranoid ist, ist es wirklich schwer, sichere Krypto-Keys zu erzeugen, egal ob es für PGP oder für Bitcoin oder... Weil du niemals ganz sicher ausschließen kannst, ob deine Hardware nicht irgendwie gegen dich, oder deine Software irgendwie
Vielleicht wäre das immer auch ein Geschäftsmodell, so Crypto-Workbench, einen Offline-Computer immer zu Hause zu haben, wo man seinen Kram dafür machen könnte.
Aber ich glaube, da kann man eh schon anteasern, weil der Andreas hat sich schon mal erzählt, die haben jetzt aber ganz konkret für Bitcoin, also nicht allgemein, die Firma Mycelium, die auch diese Android-Wallet macht, die arbeiten auch an einem Hardware-Device, mit dem man sich sichere Bitcoin-Keys erzeugen kann, ohne dass jemals ein Rechner beteiligt ist. Und die haben das, glaube ich, so gedacht, dass man es direkt an einen Drucker steckt und der Drucker druckt raus.
Was natürlich
kein PC dazwischen. Wobei man immer auch kritisch hinterfragen muss, dann musst du halt diesem Device vertrauen. Weil nur wenn es nicht... auch wenn es kein Netzwerk hat, könnte es ja theoretisch, wenn sie böse Absichten hätten, könnten sie ja deterministisch die Keys erzeugen, dass sie quasi eine Funktion haben. Das schaut zufällig aus, aber sie können sie vorhersagen. Und deswegen kann sowas nur mit offener Software, offener Hardware funktionieren.
Ja, das ist das alte.
Sonst kannst du ihm niemals vertrauen. Mhm. Aber das ist schon wieder weit ausgeholt. Ich werde ein paar mehr von diesen Dingen erzeugen.
Und kann man bei dir auch bestellen oder machst du das nur für Freunde?
Bestellen.
Hast du noch kein Business daraus gemacht?
Zum Beispiel, ich habe das jetzt mit das Ausschneiden. Da brauche ich so einen Papierschneider, ein bisschen angenehmer, damit es schöner wird und gerade wird. Oder vielleicht einen Drucker, wo der Toner nicht so viel kostet.
Also für viele,
weil die Kosten sind ja nicht nur die Bitcoins, die drauf sind, sondern auch die Papierkosten, die Toner kosten.
Herstellung von Geld kostet Geld, ja.
Aber ich finde, das ist eine nette Idee, weil nämlich, wenn ich jemandem das zeigen will, wenn ich dir 10 Euro gebe und sage, das ist 10 Euro wert, also Bitcoins im Wert, sie macht einen Wert von 10 Euro, dann hast du ein Incentive, sich jetzt damit zu beschäftigen.
Ja. So ein bisschen so wie der Bootstrap-Mechanismus.
Und du kannst deiner Oma Bitcoins geben.
Der Oma müsste ich vielleicht ein bisschen Bitcoin mehr erklären, aber mit so...
Ja, und du kannst es ja geben zum Verwahren und...
Ja, bis sie dann
auch nicht unbedingt einfach, wenn sie es halt einlösen will, muss sie
Kopfkissen voller Bitcoin.
Ja, genau. Kannst sie vergraben in einer Schatzkiste.
Und es gibt ja mittlerweile, die Mycelium Wallet unter Android, aber auch andere Wallets unterstützen mittlerweile schon sehr einfach, dass man diese Paper Wallets einfach den QR-Code einscannt, also den versiegelten Private Key einscannt und dann kann man das, was drauf ist, halt ausgeben und das Papier halt wegwerfen.
Ja. Na cool, sehr schön.
Wofür wirst du das Bitcoin-Geld
verwenden? Ich habe Schüler gehabt bei Spielen programmieren, die sich für Bitcoin interessiert haben. Und die haben natürlich das Problem, dass sie noch so 14 Jahre sind oder in dem Alter ein bisschen, und sie haben keinen Zugriff auf Kreditkarten meistens und tun sich auch schwer, da jetzt Bitcoins zu kaufen. Und da werde ich sowas dann versuchen, dass ich dann sage, ja okay, da hast du einen Offline-Bitcoin.
Auch zur Vermittlung des Konzepts.
Ja. Okay. Ja. So, oder allgemeinen Leuten, die interessiert sind an Bitcoins, kann ich dann sagen, da hast du einen Bitcoin auch, ohne dass man sich jetzt eine App installieren muss. Ich habe noch ein paar
Bitcoins.
Schöner
ich habe noch ein paar Bitcoins.
Her damit. Okay. So ein Nachtrag noch von den Linux-Tagen Wien, von diesem Vortrag über Zero AD, also dieses Echtzeitstrategiespiel, was so Age of Empire-mäßig nachgebaut ist, waren halt Entwickler da. Ein Entwickler war aus Österreich und das Besondere ist, das sind lauter Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Und ich habe dann nachher mit denen ein bisschen geplaudert und sie haben von Haus aus beschlossen, also sie wollen ein ganz freies Spiel. Also auch das Artwork, Künstler machen da so schöne Zeichnungen für den Ladescreen, alles Creative Commons bei CC BY SA lizenziert. Das Wiki, die Dokumentation, wirklich alles frei. Also nicht nur durch der Code, sondern wirklich durch und durch frei. Und sie haben sozusagen das selbst auferlegte Missionsstatement, sie wollen ein schönes Spiel haben. Sie ärgern sich selber darüber, dass die Spieleszene sich derzeit großteils noch auf Windows abspielt, weil halt Leute sagen, naja, ich kann auch auf Windows gratis spielen, wenn ich jetzt von der Stallmannschen Begriff der Freiheit nichts verstehe, sondern nur Freiheit sagt, es kostet mir nichts, dann kann ich auf Windows auch genug Sachen frei spielen und muss jetzt nicht da also wirklich
gratis spielen,
ja, in dem gratis, Zusammenhang. Ja, und muss nicht wirklich mich mit freier Software beschäftigen oder gar Linux verwenden. Und sie wollten halt ein wirklich freies Spiel, also im Sinne der GPL, und das auch wirklich schön ausschaut, dass ich nicht verstecken muss hinter gleichartigen Spielen, und sie investieren da halt sehr viel in Grafik, dass das gut ausschaut.
Also nicht so einfach ist, dass da oft berichtet auch von den Game Jams Grafiker und so sind Mangelware.
Sehr begehrt, ja. Und sie haben da eine gute Engine und sie haben intern jetzt, glaube ich, JavaScript als Scripting-Sprache, wenn du eine Map oder eine Kampagne machen willst, also wenn du sozusagen skripten willst, was passiert in einem gewissen Spiel,
Und die Engine ist, glaube ich, in C oder C++ geschrieben. Also die Grafik-Engine, die das macht.
Oftmals, wenn es um Performance geht, ja.
Und jetzt nur zur Erklärung für Leute, die nicht wissen, was ein Echtzeitstrategiespiel ist, also im Sinne von Command & Conquer oder was kennt man noch, World of Warcraft eigentlich im Prinzip. Also, das sind alles Echtzeit-Klickspiele, also im Prinzip du hast Einheiten.
Im Gegensatz zum Rundenbasierten, ja, wo man sich Zeit lassen kann, passiert hier alles und man muss auch schnell klicken können dann.
Und meistens steuerst du eine oder mehrere Einheiten mit der Maus herum, baust Siedlungen auf, die Rohstoffe produzieren durch irgendein System und baust damit Armeeeinheiten und überrennst deinen Gegner dann damit. Und forschen kann man auch noch. Und sie haben da halt, sie tun auch sehr viel. Also weil sie eben Open Source sind, haben sie sehr viele Freiwillige, die mitarbeiten in verschiedensten Bereichen und sie sind auch sehr stolz drauf und fordern sehr dazu auf. Sie haben gesagt, sie haben eigene Historiker, also Historik-Fans, die halt genau recherchieren, in welcher Zeitalter, in welchem Land vor Christus hat es schon Steinäxte gegeben und dann hat halt dieses Volk die Steinaxt-Technologie und das andere hat dafür verbesserten Ackerbau und so. Also man kann da sehr ins Detail gehen und sie suchen sozusagen auch Leute aus allen Bereichen, die nur Playtesten, die einfach nur die neueste Alpha-Version testen oder die Szenarios schreiben oder Grafiker, Musiker natürlich. Also man muss nicht unbedingt programmieren können, um an einem Open-Source-Spiel mitmachen zu können. Mhm. Und ja, also hat mir sehr gefallen, kann ich natürlich auch für meine Kurse gut verwenden. Ja. Andres,
ich bin ich habe meine Sachen abgeschlossen, soweit. Okay. Wenn mir was einfallen sollte, werde ich
nicht. Nicht so viel am Stück reden.
Nein, also ich habe jetzt auch nichts zu sehen. Okay. Ich glaube, Termine gibt es noch, falls jemand in Amsterdam ist, glaube ich jetzt diese Woche, falls es euch zuhört, in Amsterdam ist eine Bitcoin-Konferenz, die Bitcoin 2014 und in 3 Wochen, also Ende Mai, haben wir schon angekündigt, ist in Wien die CeB, also Central European Bitcoin Expo, eine große, wo auch Richard Stallman kommt.
Hey, also da müssen wir hin.
Allerdings Tickets wird leider. Ich glaube, wenn man sich beim Verein Bitcoin ausmeldet, die suchen nämlich auch Leute, die mitarbeiten, dann kann man gratis rein. Also weiß nicht, ob es schon voll sind, aber bei Tickets kosten, glaube ich, doch über 200 Euro. Also es ist eine kommerzielle Konferenz. Halt. Leider.
Na gut, dann mache ich noch 2 schöne Lebenthemen schnell.
Mache.
Das eine ist eine Biertocher-Warnung. Ja, also ich warne vor dem Spiel Faster Than Light auf Steam erhältlich im Rahmen eines Humble Bundle.
Oh ja,
kostet mich derzeit schon viel zu viel Zeit. Und es ist sozusagen ein kleines Roguelike im Weltraum. Also man steuert ein Raumschiff mit Mannschaft und kämpft gegen andere Raumschiffe. Das Spiel ist immer sehr linear. Man weiß auch, es ist bald fertig. Also es geht nicht endlos, sondern es ist genau definiert. Und ja, die Gefechte sind spannend genug. Also du musst deine Laser und Raketen abschießen und deine Mannschaft herumklicken, dass sie Brände löscht und eindringende Roboter bekämpft und so. Und dann kaufst du mit dem erbeuteten Geld, kaufst du dann wieder Upgrades für dein
Spiel. Also einmal Raumschiffkapitän sein.
Einmal Raumschiffkapitän sein. Und je mehr du spielst, desto mehr neue Schiffsmodelle spielst du dann frei und schaltest du frei und so.
Ich habe davon nur
ganz
Gutes
schlimm,
gehört.
Ganz schlimm.
Ja, also wirklich. Nur Schlechtes in deinem Sinne.
Ja. Und das andere ist, ich habe ein Buch
gelesen.
Jetzt aber noch nicht ganz. Kannst du auch
das na klar.
Ich habe das schon angeteasert vor 2 Biertocher-Folgen, aber da habe ich den Titel nicht mehr genau gewusst. Und jetzt kann ich ihn genauso vorlesen. Also von Jared Diamond, The World Until Yesterday. Mhm. Untertitel What We Can Learn from Traditional Societies. Und ich bin immer noch nicht fertig, aber nicht, weil das Buch schlecht ist, sondern weil ich irgendwie nicht viel zum Lesen komme. Aber es ist sehr spannend und er behandelt halt am Beispiel von sozusagen primitiven oder traditionellen Völkern, die er erforscht hat, unter anderem Papua-Neuguinea, Afrika und Südamerika, behandelt er einfach Vergleiche zwischen gesellschaftliche Probleme oder Aspekte und stellt sie gegenüber mit der modernen westlichen Gesellschaft, so wie wir sie kennen. Und eins war Konfliktlösung, habe ich eh schon letztes Mal ein bisschen erzählt. Genau. Anderes war Krieg, also Kriege und ständige Kleinkriege versus große organisierte Kriege. Mhm. Und eine Erkenntnis war zum Beispiel, dass die Mortalitätsrate durch Gewalt oder durch Krieg in Stammesgesellschaften wesentlich höher ist. Also weil sie sozusagen sich ständig eigentlich in einem mehr oder weniger Krieg befinden, auch wenn es nicht immer große Schlachten gibt. Und dass sozusagen die Erfindung des organisierten Krieges, wir ihn jetzt kennen als Westler, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, sozusagen noch ein zivilisatorischer Fortschritt ist gegen das ständige Kriege, weil du dazwischen
Friedensbeeren,
was man sich nicht denkt, man denkt, Krieg ist schrecklich und was nicht.
Ja.
Und das ist aber immer noch besser als eine ständige bewaffnete kann man sagen, Wildwestkultur oder halt eine gewalttätige Kultur, wo ständig ein Kleinkrieg ist.
Ja. Wo wahrscheinlich auch dann kein Ende einfach von absehbar ist.
Ja, dadurch,
dass ist mehr von sich hin.
Also in dieser Hochebene von Papua Neuguinea wurde erst durch den, also in den 60er Jahren sind die Australier reingekommen und haben sozusagen mit Gewalt die Stämme befriedigt und vorher war ständig Krieg. Und darüber spricht halt und schreibt er, und jetzt lese ich gerade, was da geht, um Kindererziehung oder um Kinder großbringen und also Unterschiede zwischen traditionellen Gesellschaften und westlichen, also Kindersterblichkeit und Säugen und auch, also zum Teil sehr grausliche Sachen, zum Beispiel, dass es Indianerstämme gibt oder Ureinwohnerstämme, wo es keine Zwillinge gibt, weil speziell bei Jäger- und Sammlergesellschaften ist das, gibt es nicht so viel zu essen und für die Mutter wäre das nicht. Also die hätten nicht weder die Milch noch die Ressourcen noch die Kraft, zwei Kinder gleichzeitig durchzubringen und wird bei der Geburt eins getötet. Und bei anderen Gesellschaften, die etwas sesshafter sind, da wird dann, gibt's den Tod durch Vernachlässigung. Also das wird dann halt ein Kind nicht so gut gesäugt oder und das stirbt dann auch eher früher. Und dann zieht er Parallelen zu jetzt auch in China oder Indien, wo die Sterblichkeitsrate bei Mädchen viel höher ist, weil einfach in der Gesellschaft Burschen mehr angesehen sind. Und also das durchaus auch jetzt Auswirkungen auf moderne Gesellschaften hat. Und das andere ist über Modelle beim Säugen, also ob das Kind ständig Körperkontakt hat zur Mutter und immer trinken kann an der Brust, wann es will. Mhm. Und das verhindert dann Schwangerschaften, solange es gestillt wird. Und das westliche Modell, dass sozusagen das Kind in einem Kinderwagen liegt und nicht ständig getragen wird und so, hat einerseits mit Außentemperaturen zu tun bei uns, aber auch, also es ist eher entwicklungsgeschichtlich von der Menschheit eher was Neues. Ne? Und er argumentiert, dass das nicht unbedingt natürlich ist oder gut fürs Kind. Und dann schreibt er über Trennungsschmerzgeschichten, also wenn die Kinder dann entwöhnt werden, wenn sie nicht mehr trinken. Und dann gibt es halt die ideale Gesellschaft, also einige Stämme haben das, wo das Kind so lange gesäugt wird, bis es von selber nicht mehr unbedingt will und auch alt genug ist, um halt was anderes zu essen. Und andere, wo es dann schon entzeugt wird, weil die, also entzeugt, also dann essen muss, weil halt die Mutter dann das nächste Kind füttert. Und dass diese Leute dann sich das sehr lange merken und das als traumatisch empfinden, dass sie sich dann noch daran erinnern können. Und also ganz faszinierende Sachen. Und ein anderes ist, da habe ich jetzt auch noch nicht fertig gelesen, da schreibt er, ja, gibt es einen Stamm in Afrika, glaube ich, und zeigt auch Fotos, wo man sieht, dass ein Kind neben am Feuer spielt mit einem scharfen Messer. Also als Westler zuckt man total zusammen, also ein Kleinkind. Und er sagt, das ist da total normal, das Erziehungsmodell ist, dass ein Kind ist autonom und kann auch mit Feuer spielen und wenn es sich verbrennt, verbrennt sich's halt. Mhm. Und er sagt, in dem Stamm haben auch sehr viele Menschen Brandnarben, weil es halt Kind halt zu viel mit dem Feuer gespielt haben, aber das wird dort normal angesehen. Und im Westen ist so, das kannst du nicht machen. Und seine These ist halt, dass man diesen Schatz der unterschiedlichen gesellschaftlichen Varianten und diesen Variantenreichtum, den es durch die verschiedenen traditionellen Gesellschaften gibt, dass man den unbedingt erforschen und nutzen sollte, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, weil halt die Naturvölker oder die traditionelleren Gesellschaften viele Sachen machen oder gemacht haben, die wir uns in der westlichen Gesellschaft aus ethischen oder auch aus anderen Gründen nicht leisten können oder denkunmöglich sind oder hier nicht mehr ausprobiert werden können und die zum Teil aber auch beachtliche Erfahrungen damit machen, also wo man auch wieder was übernehmen könnte.
Ja, dann ist das wahrscheinlich das Erforschen der leichtere Teil, weil das Nutzen ist halt viel mit Übernahme von anderen Kultur verwendeten Techniken und das ist, solche Techniken einzuführen kann in manchen Bereichen oder in vielen Bereichen schwierig sein.
Ja, und vor allem, es kommt dann auch immer darauf an, picke ich mir jetzt nur etwas heraus und mache das, wenn ich nur das herauspicke, überhaupt dann Sinn?
Stimmt,
oder gehört dann nicht
der ganze
Umfeld
dazu?
Ne? Ja. Also er schreibt zum Beispiel, dass Bekannte von ihm haben sich gewundert, also obwohl sie das Kind gesäugt haben, sind sie wieder schwanger geworden. Und da ist man dann erst durch Forschen draufgekommen. Also es stimmt schon, dass wenn die Mutter das Kind säugt, dass sie dann weniger leicht wieder schwanger wird, weil irgendwie das Milch abgeben, das sozusagen hormonmäßig was macht. Aber das funktioniert nur, wenn das Kind dauernd säugen kann, wann es will. Und wenn so, wie es bei uns gelegt, also das nur zu gewissen Zeiten gesaugt wird, weil die Mutter auch was zu tun hat und das Kind nicht ständig bei sich hat, dann funktioniert das halt nicht als Verhütung und so Sachen halt. Ne? Und ja, also hochinteressantes Buch, ich kann es schon jetzt sehr empfehlen. Jeder, der irgendwie seine Naturvolk, wie soll ich sagen, wissen so irgendwie, was ist noch Karl May und Indianer und so, oder was man sich halt so vorgestellt hat, und das ist ein bisschen ein anderer Blickwinkel drauf. Also zum Teil auch sehr sehr, sehr grobe Sachen, also wo man sich denkt, grauslich, und zum Teil auch Sachen, wo man denkt, ja, eigentlich, warum ist das bei uns so? Warum, das geht dort ganz anders. Ja. Sehr verschiedene Sachen halt.
Gut, das war's. Soweit zu deinem Diesel-Roundup.
Ja. Es sind, glaube ich, Python-User-Group, das sollte man ankündigen, ist demnächst, ich glaube sogar diese Woche, okay, oder sonst nächste nachschauen, wird verlinkt. Also wird verlinkt, ich muss mich auch entschuldigen, ich habe jetzt schon seit 2 Wochen keine Shownotes gemacht, keine gescheiten, weil ich nicht gescheit dazu komme.
Mein letzter Podcast war jetzt nur sehr kurz, da müssen wir uns entschuldigen.
Ohne Gregor, ja, das genau, war überhaupt
nicht. Muss ich noch nachhören?
Nein, ausnahmsweise am Dienstag, und wir waren auch in Ungewohnheit, eigentlich waren wir, also wir waren mit Telepon Bitcoin Austria-Meeting, und das war quasi so abseits, deswegen sehr kurz, nur weil ich auch noch einen Vortrag hören wollte und...
Okay, jetzt ist es wieder richtig.
Nachlauschen.
Aber wir haben es nicht ausfallen lassen.
Genau, ja.
So Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir wird langsam kalt.
Ja, es ist kalt, ja. Machen wir Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder im alten AKH, außer es ist ganz, ganz schier.
Hoffentlich nicht.
Und 19:30 Uhr, altes AKH, Hof 2 vor dem Hörsaalzentrum. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie dazukommen.
Bis dann.
Bis bald.